Hallo Martin, du bist der Chefredakteur und Herausgeber der Zeitschrift Spuren in der Schweiz. Kannst du uns etwas erzählen darüber, wie du zu der Arbeit gekommen bist und ja, wer du bist?
Gerne, Andreas. Ich habe das vor 25 Jahren begonnen, also 1986 in Zürich, wo ich aufgewachsen bin. Und da arbeitete ich damals als freischaffender Journalist mit dem Hintergrund, dass ich ursprünglich eine Buchhändlerlehre gemacht habe und dann gemerkt habe, eigentlich zieht es mich eher zum Schreiben. Da habe ich eine zusätzliche Ausbildung für Journalismus gemacht. Und dann über Praktika bei verschiedenen Redaktionen mit der Schreiberei begonnen. Und da war ich dann eher so im linksalternativen Milieu tätig, adäquat zu Taz. Bei euch gibt es bei uns die Wochenzeitung, die WOZ. Da war ich eigentlich Mitbegründer, Mitschreiber und bin dann eigentlich, ich habe immer sehr gerne gearbeitet als Journalist, als Freischaffender. In die verschiedensten Themen rein, eher kulturelle Themen vielleicht, kulturpolitische auch. Und mich hat am meisten angesprochen Themen, wo ich auch am eigenen Leibe was erfahren konnte. Und irgendwie hat sich da in meinem Umfeld Mitte der 80er Jahre, Anfangs der 80er Jahre, einiges konstelliert an Sannyasins. Das waren damals die Anhänger eines indischen Gurus namens Bhagwan hat man den damals genannt, heute gilt er als Osho. Verschiedene Namen immer wieder gewechselt. Sri Rajneesh ist auch einer. Die sind dann plötzlich mit roten Gewändern durch die Lande gewallt und haben sich neue Namen geben lassen, sich zu diesem Guru bekannt und da gab es die schrecklichsten Geschichten in Stern, Spiegel und alle, wie sie heißen, haben geschrieben, wie der Mann Rolls-Royce sammelt und was das für bescheuerte Menschen sind, die sich diesem Kerl anschließen und ihren Kopf abgeben. Und ich hatte zufälligerweise einige Bekannte mit ihm, sogar Geschwister, die da auch mitgetan haben. Ich habe mir gedacht, ich muss da rausfinden, was los ist. Ich glaube nicht, dass es denen darum geht, dem Osho seine Rolls-Royce-Sammlung noch zu erweitern. Es muss irgendwas Inneres geben. Und bin dann regelmäßig zu einer dynamischen Meditation gefahren, welche diese Leute frühmorgens in Zürich veranstaltet haben. Ich wollte wissen, was tickt in ihnen, was hat sie zur Konversion gebracht. Leute, die ich kannte, die eigentlich ganz vernünftig sind, aber in dem Punkt sind wir nicht mehr klar gekommen miteinander. Ich bin dahin und habe dann eigentlich anfangs sehr fleißig Notizen geschrieben und mitgemacht. Und irgendwann hat das bei mir selber eingehängt. Ich weiß nicht, mich zu meiner Verwunderung hat sich ein Innenleben nach außen gestülpt in dieser Meditation und ich habe Dinge erfahren, die mir vorhin überhaupt nicht bewusst waren, über mich selber, aber auch über Meditation. Das, was da praktiziert wurde, nannte sich dynamische Meditation. Eine ziemlich schweißtreibende Angelegenheit. Aber es hat dann mit der Zeit, nach 2, 3 Wochen, ich bin da hängen geblieben, könnte man sagen, weil ich gemerkt habe, das tut mir selber gut, da passiert was. Ich hatte keine großen Bedenken, dass ich selber irgendwie da abdrifte, eine Sekte gerate oder sowas. Dazu schien mir die Sache zu harmlos. Ich habe dann auch Augenblicke der Stille in mir erfahren. Das hat mich richtiggehend umgehauen. Das war sehr bewegend, sehr neu, sehr vielversprechend, verheißend auch. Ich habe fleißig meine Notizen weitergeschrieben und letztlich dann eine Geschichte an meine Redaktion getragen, über die ich gerne geschrieben hätte, gesagt, was tickt in diesen Leuten, was geht da vor, was bewegt sie. Ich dachte, ich könnte das benennen, hätte das auch gerne geschrieben, musste dann aber die Erfahrung machen, dass die bestehenden Medien, für die ich gearbeitet habe damals als freischaffender Journalist, das alle überhaupt nicht wollten. Ich hatte für die die Seite gewechselt. Ich kam nicht mehr in Frage als zuverlässiger Berichterstatter. Ich war ein Überläufer. Und das hat mir dann, ich habe da in einem gewissen Sinne eine Berufung drin gefunden für mich und gesagt, ich kann darüber schreiben, ich glaube, man kann auch vernünftig darüber sprechen, man muss nicht den Kopf verlieren. Es geht beides, Meditation und Recherche, vernünftiger Journalismus in dem Sinne. Wollte das tun und konnte nicht, und daraus hat sich dann eigentlich die eigene Zeitschrift ergeben. die 1986 im Herbst erstes Mal erschienen ist. Ein vierteljährliches Magazin für neues Bewusstsein, wie wir es nennen.
Und seitdem bist du der Chefredakteur, Herausgeber und schreibst auch regelmäßig dafür.
Ja. Wie gesagt, also dass mein Drang war, wirklich darüber schreiben zu können und ich konnte nirgendwo anders, da habe ich mein eigenes Medium erfunden, musste dann zu meinem Schrecken feststellen, dass die Verlagsarbeit auch eine ganze Menge neue Herausforderungen mit sich bringt, die ich bis jetzt noch nicht gemeistert habe. Aber am Schreiben will ich noch, so kann man vielleicht sagen.
Jetzt wird mir auch verständlich, warum du in der Eingangsbesprechung das Thema Liebe und Schatten genannt hast. Die Sannyasins beschäftigen sich ja, so viel ich weiß, auch mit dem Thema freie Liebe und eben dem freien Austausch und waren ja sowas wie auch ein Vorbereiter der spirituellen alternativen Szene. Und das Thema Schatten kommt ja eben bei dieser Gemeinschaftsarbeit auch besonders stark hervor. Inwieweit hast du dich dort auch beteiligt?
Ich, wie gesagt, mein Zugang war Meditation. Ich glaube, Meditation hat längst auf mich gewartet. Ich brauchte das, ich habe so einen Zugang dazu gefunden und hat sich dann entwickelt zu stilleren Formen, letztlich buddhistischen Praktiken der Meditation. Und die Szene habe ich natürlich nicht aus den Augen verloren, auch durch die Bindung meiner Geschwister da rein, also Bruder und Schwester sind Sannyasins geworden. Die ganze Sache jetzt mit freier Liebe und solche Dinge, das hat mich nicht sonderlich fasziniert, nicht sonderlich bewegt. Aber ich habe die Szene sehr wach beobachtet und dann eigentlich auch früh meine Bedenken geäußert in den Medien über die Entwicklung. Damals war dann Rajneeshpuram das Zentrum dieser Bewegung und hat sich ja dann sehr in ein schwieriges Fahrwasser entwickelt, dass da ein Staat gegründet wurde und aus der freien Liebe ein sehr mächtiger Zwang wurde. Man hat eine Armee, eine kleine, aufgebaut und es gab eine schlimme Konfrontation mit der amerikanischen Gesellschaft. Ich habe das im gewissen Sinne vorausgeahnt, gesehen und auch aufs Tapet gebracht und dann sehr viele Freundschaften sehen in die Brüche gehen, weil die Leute eben diesem Osho oder dieser Bewegung treu bleiben wollten und nicht verstanden haben, was es da zu kritisieren gibt. Heute sieht das alles wieder ein bisschen anders aus.
Ja, das führt auch auf ein anderes Thema, was du angeschnitten haben wolltest, Spiritualität und Glaube. Die wie Religion und moderne gelebte Spiritualität zusammenhängen. Also inwieweit hat sich für dich da in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, etwas entwickelt, auch was dich persönlich, also oder gab es irgendwelche Ereignisse, die dich da persönlich geprägt haben?
Also zum einen ist natürlich ganz klar ein Erstaunen über die, vielleicht naiv war ich, muss man so sehen, aber trotzdem ein Staunen, wie konstant, wie zäh, wie haltbar Religionen sind und sein können. Wenn man jetzt auf die Medien abstützt, dann sieht man eigentlich eher ein Revival des Religiösen und dann wirklich religiös im Sinne von gefestigte Formen. Ein Papst wird bejubelt, Freikirchen werden Mitglieder und sind erfolgreich, solche Dinge. Also zurück zu den vermeintlichen Fundamenten der Religion. Das wird lautstark ausgedrückt. Wenn man dann ein bisschen näher betrachtet, wenn man Umfragen anschaut, wo der Bevölkerung in der Breite der Puls genommen wird in diesen Dingen, wenn gefragt wird, glauben Sie an Gott oder sind Sie Mitglied einer Religion? Wenn ja, wie sehr fühlen Sie sich damit verbunden mit den Grundsätzen eines christlichen Credos und so weiter? Dann sieht es wieder ganz anders aus. Und wir haben eigentlich eine sehr bunte Szene und darin eine markante Abseitsbewegung aus den Religionen raus, aus dem Gefassten. Und diese medial sehr markant abgefeierte Bewegung zu fundamentalen Gruppen oder zu fundamentalen Katholizismus sind wirklich sehr kleine, jetzt sozial gesehen, kleine Phänomene. die aber natürlich lautstark von sich reden machen. Aber die Masse der Leute will damit eigentlich nichts mehr zu tun haben. Hat ein hohes Interesse. Man darf nicht sehen, dass, wie die viele christliche und andere religiöse das beklagen, das wären nun gottlose, wie sagt, gefallene, verlorene für Spiritualität. Das Gegenteil ist davon, wenn man diese Umfragen betrachtet, sieht man, da sind ganz wache Interessen da, aber sie lassen sich nicht mehr in dieses Religionspaket einschnüren, was wir alle vielleicht noch mitbekommen haben in der Gesellschaft.
Ja, haben die Ereignisse in Ägypten, die zurzeit stattfinden, die Revolution dort, auch in Tunesien und jetzt auch in Jordanien heute, für dich auch mit diesem Bewusstsein zu tun, was du ansprichst und was die alten Glaubenskategorien verändert?
Ja, also ich würde jetzt da mal frisch und frech da behaupten, ja, allerdings ist das ja noch nicht gegessen. Wir haben eigentlich wenig Kenntnis über die Menschen, was die umtreibt. Wir verstehen diese Sprache nicht und ich finde, die Leistung unserer Korrespondenten ist bedenklich. Wir haben sehr wenige Stimmen, aber immerhin ist eindeutig in Tunesien festzustellen, das Land kenne ich ein bisschen, ich habe da mal einen Monat gereist, gelebt, das ist eindeutig festzustellen, dass es nicht als ein Erstarken von Muslimbrüdern oder ein Zurück zu muslimischen Fundamentalismus da ist. Das war nicht das bewegende Element der Bevölkerung. Was bei uns immer gefürchtet wird und was bei amerikanischen Kräften beispielsweise dazu geführt hat, dass man einen Mubarak jetzt in Ägypten aufrechterhält, nur weil man sieht, der hält diese Muslimbrüder nieder. Das war der Grund. Ne? Und er hält den Suezkanal frei und den Israelis den Rücken frei. Dafür wird ein Mann an der Spitze gehalten, der nichts mit Demokratie am Hut hat und dieses Land knechtet und sein Volk unterdrückt. Man hat eine riesen Angst vor diesen Völkern. Was jetzt zeigt, ist, dass diese Verabschiedung des Religiösen da längst auch um sich gegriffen hat und wahrscheinlich noch gar nicht die Gelegenheit war, das Ausmaß dieser Erosion wahrzunehmen. Denn die Opposition wurde förmlich durch diese Gewaltherrscher in die religiöse Ecke gedrängt. Wo kannst du dich versammeln in so einem Land, wenn nicht freitags in der Moschee? Danach gab es ja diese großen Demonstrationen jetzt wieder und auch in Tunesien, soviel ich weiß, wird es auch in anderen Ländern so sein. Heißt aber nicht, dass das religiös motivierte Menschen sind. Das muss ich erst weisen. Meine These wäre, die wollen Demokratie, das sind gebildete Menschen, die lassen sich nicht vereinnahmen von dem herkömmlichen Bestehenden, sondern sie wollen was Neues und das wollen sie selber festlegen.
Ja. Ja, das sind die aktuellen Zeitthemen. Deine Zeitschrift ist relativ konstant, so wie ich das beobachte. Sie beschäftigt sich mit einem breiten Spektrum, aber eben auch mit einem sehr anspruchsvollen, ja, was man sagen würde, esoterischen Sektor, wenn man jetzt das andere Wort statt Spiritualität nimmt. Und spart auch Themenbereiche, die in den Bereich Okkultismus gehen, nicht aus, was ich persönlich auch gut finde, weil die Wurzeln der Esoterik ja auch in der Freimaurerei und in dem letzten Jahrhundert in der Theosophie und auch in der Anthroposophie liegen oder der jüdischen Kabbala, die wo eben der Begriff Okkultismus und Esoterik auch anders verstanden werden kann. Inwieweit steht diese Themensbereich jetzt im Verhältnis zum Glauben, den du ja auch als kritisch beschrieben hast, weil die Religion selber klammert diese Bereiche ja offiziell aus.
Ja, da gibt es ja auch viele Vermutungen und immer wieder aufregende Thesen, dass dem dann nicht so wäre, dass dadurch auch inneres Wissen, Esoterik jetzt übersetzt, am Leben gehalten wird oder gebraucht wird, auch um Macht auszuüben. Was mich natürlich immer reizt, also Stichwort Okkultismus, was du aufgebracht hast bei uns, kommt das als benannt eher selten vor. Natürlich die Frage der Geheimhaltung, der Arkandisziplin, der Verschwiegenheit, dieses Freimaurer beispielsweise, ein verschwiegener Bund, nicht? Die ihre Ziele verfolgen. Und das, glaube ich, ist nicht mehr heutig, das ist von gestern. Und das haben wir auch immer wieder thematisiert, beispielsweise anhand einer Figur wie Thorvald Detlefsen, der sicher für sehr viele Menschen sehr viel geweckt hat, ein Interesse geweckt hat und sie zum Denken gebracht hat in esoterischen Kategorien. Ein Türöffner geradezu. Aber dann mit dieser Kavanna-Kirche, die er begründet hat, und mit seiner Logentätigkeit, die ja hier auch in Zürich stattfand, eindeutig in eine Ecke ging, wo Einweihung stattfindet, wo Verschwörung, wo Geheimhaltung gefordert wird. Und wir dann uns immer gerufen fühlen, die Frage zu stellen, welchem Interesse dient das? Und welche Machtstruktur wird dadurch gefördert und zum Entstehen gebracht? Das scheint mir sehr wichtig für unsere Zeit. Ich gehe davon aus, dass eigentlich dieses Geheimwissen und dass die inneren Kreise, die Einweihungen und solche Dinge, dass das von gestern war und dass die heutige Zeit das nicht mehr braucht.
Ja, ein anderes Thema, was in der neuen Ausgabe auch angesprochen ist, ist das Thema Elternschaft und da auch insbesondere die Vaterschaft, auch die Rolle des Mannes in der Gesellschaft, die neue Rolle des Mannes, was ich auch persönlich ein sehr interessantes Thema finde. Inwieweit stehst du dazu? Hast du Kinder und wie siehst du dich in dieser Rolle? Als neuer Vater.
Ich bin sehr spät da reingestolpert. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und vor, was war das, 6 Jahren, gut 6 Jahren, haben meine Frau und ich einen Jungen in Thailand adoptiert. Der ist jetzt 10 Jahre alt. Und ich habe mich da mit Leib und Seele reinbegeben und finde das ein unglaubliches Abenteuer, auch durchaus im spirituellen, psychologischen Sinne, eine Reifung, die da von mir gefordert wird und gefördert wird, wie ich sie andernorts nicht hätte erleben können oder zumindest nicht erlebt habe. Aber eben nicht, wie es im spirituellen oder esoterischen Bilderbuch steht, sondern in der täglichen Auseinandersetzung, in der Herausforderung. Ich habe einen längeren Beitrag darüber geschrieben und mein Fazit war, dass sehr viele meiner einst hochgehaltenen Ideale und Verpflichtungen und Ansichten, Meinungen über mich als Mensch durch die Begegnung mit meinem Jungen und durch die Erziehung eigentlich in Brüche gehen und dass ich richtiggehend gedemütigt werde durch diese Beziehung. Und daraus dann ein interessanter Begriff eigentlich empordrängt, was heißt Demut, nicht? Also, das ist etwas, was ich früher in spirituellen Zusammenhängen immer mal wieder vermittelt bekommen habe, aber es ist mir nie ganz nahe gekommen. Es ist etwas Unangenehmes auch. Und jetzt im lebendigen Zusammensein mit so einem Kind drängt sich das geradezu auf.
Das klingt sehr spannend. Wie alt ist das Kind jetzt?
Zehn.
Ah ja.
Ich
Und
bin jetzt auch daran, ein Buch, also ich habe seit 10 Jahren, gebe ich Bücher raus in der Edition Spuren und ich bin durch Freunde, denen ich erzählt habe über unsere Erziehungspraxis, Nöte, Schwierigkeiten und Schönheiten auch, auf einen Titel aufmerksam gemacht worden, den ich jetzt übersetze und der dann im Frühling bei uns erscheint, das heißt das explosive Kind. Hilfe für Eltern von kleinen Tyrannen. Eine sehr stimmige Betrachtung dieser Thematik und eine sehr hilfreiche Anleitung, wie man Eltern und Kinder sich entwickeln können.
Kannst du vielleicht noch mehr zu dem spirituellen Aspekt, also für dich als spiritueller Mensch, dass der du dich wahrscheinlich auch definierst, beschreiben in dieser Elternschaft? Was unterscheidet dich als spiritueller in einem in Anführungsstrichen normalen Erzieher oder den Erziehungsmethoden, den herkömmlichen?
Also ich denke, das Grundlegende dabei ist, dass ich eine hoffentlich in den besseren Momenten einen Beobachter installiert habe. Ich neige nicht dazu, mich so wie ich im Alltag bin, als rund, als Persönlichkeit, als unverrückbare Persönlichkeit, Charakter anzusehen, sondern ich richte in den besseren Momenten zumindest zugleich auch einen Blick nach innen. Bedeutet, wenn mein Kind nicht gut aufgelegt ist, wenn mein Kind Forderungen hat, wenn es meinem Kind gut geht, gehe ich davon aus, das hat immer auch mit mir zu tun. Ich werde gespiegelt durch die anderen Menschen. Und dann ist es automatisch nicht mehr ganz einfach, seine Bedürfnisse, seine Ansichten durchzusetzen und zu verlangen, der andere muss sich dem anpassen. Sondern es ist eine Wechselwirkung. Und das Verrückte ist natürlich, du begleitest ein Kind, das eigentlich gerade dabei ist, diese Persönlichkeit zu festigen. Nicht? Die Persönlichkeit bildet durch Nein, durch Widerstand, durch Abgrenzung immer wieder auch. Und du weißt selber, dass letztlich diese Persönlichkeit wenig zählt, dass die Wirklichkeit, die uns alle verbindet, eine andere ist, jenseits dieser Person. Und dennoch bist du Zeuge und unterstützt eigentlich diesen jungen Menschen dabei, seine Persönlichkeit überhaupt erst auszubilden. Ein Paradoxon.
Ja.
Aber ich denke, es kommt da auf die Haltung an. Also wenn ich weiß, ich bin jetzt dabei, ihm diese Persönlichkeit zu ermöglichen und ihn zu begleiten, die zu werden, und zugleich weiß, das ist nicht die letzte Station. Es gibt ein Jenseits dieser Persönlichkeit. Geschieht das leicht anders, als wenn ich meine eigene Persönlichkeit da voll reinbrächte und seine eigene für voll nehme.
Das ist jetzt, ja, das ist jetzt vielleicht auch eine sehr private Frage, aber da du das schon erwähnst, dass deine Geschwister auch Sannyasin sind und vielleicht
waren
auch, ja, vielleicht auch Kinder haben oder eine Meinung über Erziehungsmethoden, wie du dich dann mit ihnen vergleichen würdest und ja, von deinem selbstgewählten Weg aus, dass du diesen Vergleich auch hast mit Menschen, die in einer Gruppe aufwachen, die einen bestimmten Stil hat.
Ja, das finde ich eigentlich eine interessante Sache dann zu vergleichen, nicht unbedingt, aber ich beobachte, wie eigentlich wir schon als Generation uns in Abwendung zu den Eltern entwickelt haben und einen anderen Lebensstil entwickelten und den gegen den Lebensstil unserer Eltern gestellt haben. Und das geschieht natürlich jetzt bei den Kindern meiner Geschwister, die ein bisschen älter sind jetzt als unser Kind, auch wieder. Also da wächst beispielsweise eine, sage ich mal, brave, angepasste Generation heran. Die älteste Tochter hat sich längst verheiratet, hat zwei Kinder und schwört auf monogame Verhältnisse, geordnete Bahnen. Da kann man nur ein bisschen lächeln und so, na, so geht das. Und was werden wohl ihre Kinder dann wieder hervorbringen, also wenn das Pendel mal so geht. Finde ich interessant. Und ich hüte mich davor, mich da festzulegen oder jetzt meinen Jungen irgendwie was aufzudrücken.
Ja. Ja, ein letzter Themenbereich, den du noch genannt hast, der dir am Herzen liegt auch, ist das integrale Bewusstsein oder auch die Sozialökologie von Rudolf Barrow. Das ist vielleicht auch vielen Menschen noch nicht so bekannt und vielleicht auch interessant zu erfahren, was ja, jetzt Rudolf Barrow direkt mit unserem hier heutigen spirituellen Weltbild zu tun hat.
Also Barrow ist eine sehr spannende, nicht schillernde Figur, sondern ein wirklich vielseitiger, rundum warmer, gebildeter Mensch, würde ich ihn so betrachten. Da ist viel zu holen für unsere einer, also im deutschsprachigen Raum ohnehin. Er ist ein Gründervater der deutschen Grünen. Da war er bereits im Westen aufgewachsen, aber im Osten, hat dort Karriere gemacht als Parteikader und hat für seine Überzeugungen, er hat einen dritten Weg propagiert, die Alternative, hat sein grundlegendes Werk geheißen, hat er Jahre, meines Wissens Jahre, eingesessen in ostdeutschen Gefängnissen, bis er dann frei kam. Mhm. Und sich dann nach Gründung der Grünen, nach sich einbringen in diese Diskussionszusammenhänge, nachdem er ein richtiger Hero der neuen Linken war in Westdeutschland, rumgereicht wurde, gefeiert, hat er sich auch spirituellen Inhalten zugewendet. Er war beispielsweise in Ratschnisch-Puran und hat das persönlich erkundet, das war auch seine Lebensgefährtin, seine damalige Vassanyasin, und hat sich da umgetan und hat sich inspirieren lassen. Und dann hatte ich ihn hier zu Gast in der Schweiz und hat einen Vortrag gehalten, eine Begegnung, hat sich als außerordentlich musischer Mensch gezeigt und offengelegt, dass sein erstes Werk, seine erste Studie, die er geschrieben hat, die hat von Beethoven gehangen. Für ihn eine Art Zen-Meister des Westens. Und das war eine Persönlichkeit, die sich gerne in Diskussionen reingegeben hat und diese Diskussionen immer auch in Lagern stattfand, wo man richtig gehend auf Ideologie und feste Weltanschauung eingeschworen war. Und er konnte mit diesen Leuten sprechen und hat sich aber nicht vereinnahmen lassen. Das finde ich hervorragend. Er ist immer Mensch geblieben und sehr wach, sehr weich und warmer Geist. Und so hat er eigentlich, das ist seine Hinterlassenschaft.
Ja, ich finde das sehr plastisch, also man sieht diesen Menschen geradezu vor sich, wenn du ihn beschreibst. Ich habe in seiner Biografie gelesen, dass seine Frau sich das Leben genommen hat nach einem Streit mit ihm und er darauf ein Jahr später an Blutzellenkrebs erkrankt ist und auch 4 Jahre später gestorben. Letztes Jahr, 2010, ist auch Bärbel Mohr überraschend schnell an Krebs verstorben, die Verfasserin dieser Bücher über Bestellungen im Universum. Wie hängt es für dich zusammen, dass Menschen, die so bewusst leben und auch so ein Vorbild für andere sind, in ihrem Körper, also mit ihrem eigenen Leid und ihren eigenen Problemen nicht zurechtkommen?
Also ich selber möchte mich hüten davor, ein Urteil oder etwas Abschließendes darüber zu sagen. Ich finde den Vergleich auch ein bisschen gewagt, jetzt von Baros Frau zu Bärbel Mohr. Aber das ist das eine, ich möchte mich hüten. Ich kenne die Menschen auch nicht und ich zweifle überhaupt, ob es solche finalen Gründe geben kann. Aber wenn ich dazu etwas sagen darf, dann würde ich meinen, vielleicht beides auf ihre Weise Warnzeichen, wie schnell wir uns im Geiste begeistern für eine Anschauung, für eine Ideologie, für eine Vorstellung, wie die Dinge laufen und wie schnell wir dann die Verbindung zum Lebendigen verlieren. Das, glaube ich, ist in beiden Fällen eine sehr sprechende, schreiende Botschaft, eigentlich könnte man so sagen. Bei Bärbel Mohr bestimmt, denn da sehe ich sehr stark eigentlich einen Willen, einen Geist, der versucht, Gesetze des Lebens zu finden und das Leben zu fassen, zu erklären, letztlich auch zu manipulieren natürlich, im Sinne, dann geht es mir gut, ich kann bestellen und alles wird schön und gut. Und damit die Verbindung zum Lebendigen zu verlieren, und eine Krankheit ist dann, das wissen wir alle, es ist ein Schrei von Hallo, hier ist Leben, hier findet Leben statt, Leben ist komplexer, du wirst es in deinem Kopf nicht fassen, und das ist die Schönheit des Lebens. Und darin dann wieder ein Vertrauen zu fassen, dass das auch seine Berechtigung hat, auch wenn wir, selbst wenn wir das vielleicht in unserem Geist nicht verstehen, nicht fassen können, nie werden sagen können, ah, deswegen, und das hätte man so tun sollen, dann wäre es anders gekommen. Wundern wir uns, bleiben wir bei den Fragen, das ist für mich ein wichtiges Anliegen, wenn ich an diese Fälle jetzt denke und an viel Unsinn, der in der esoterischen Szene herumgeboten wird, wo ich oft nur den Kopf schütteln kann und sagen, was liegt vor? Es ist eine Angst vor dem Leben, vor diesen Wechselfällen, vor diesen Paradoxien, vor diesen Herausforderungen, aber letztlich auch vor der Schönheit, die wir nie erfassen können. Zum Glück nicht. Wir sollen uns wundern.
Ja, ich danke dir, Martin, für die Beantwortung dieser auch schwierigen Fragen und die Bereitschaft, Persönliches mitzuteilen. Und ja, hoffe, dass du noch lange erhalten bleibst und mit deiner Zeitschrift uns noch viele Inspirationen gibst. Und ja, danke für das Gespräch.
Danke dir, Andreas. Tolle Fragen.